Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung und für die Einladung und für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Schön, dass ihr so kurz vor Weihnachten noch zu solchen ernsten Themen es in die Uni schafft. Ich würde jetzt sagen, ich trage ungefähr so 45 Minuten vor und dass wir dann sozusagen gemeinsam über das, was ich erzählt habe, diskutiere. Also solltet ihr euch über das, was ich jetzt sagen werde, aufregen, dann müsst ihr halt so ein bisschen Geduld haben, um mir dann eure Kritik um die Ohren hauen zu können. Genau, eigentlich beginnen möchte ich mit einem Jahresrückblick. Schließlich ist der Dezember traditionell der Monat, in dem sich eine dieser Rückschauen an die andere reiht. Spiegel, Süddeutsche, ARD und RTL. Jetzt geht's aus. Das ist gut, weil wir haben hier drei Mikrofone, um das alles aufzuzeichnen. Also, es geht um die Jahresrückblicke, die zum Beispiel Spiegel, Süddeutsche, ARD und RTL kurz vor Weihnachten anbieten. Also ihr kennt es, eine bunte Mischung aus jubelnden Sportlern, üblen Naturkatastrophen, den schönsten Bildern von Lana Del Rey und nicht zuletzt grimmig dreinblickenden Politikern, gepaart mit etwas bebildertem Volkszorn. Außerdem, Whitney Houston ist tot. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, Whitney Houston. Der geneigte Leser lehnt sich dann wohlig zurück, besteht doch der Reiz solcher Sendungen unter anderem darin, die visuellen Ikonen, die in die Geschichtsbücher eingehen werden, gemeinsam einzuüben und sich mit einer Art heiligen Schauer zu erinnern, ich war dabei. Denn, so liest es sich zwischen den Zeilen, du schreibst Geschichte. Dass diese Geschichte eine nahezu immer gleiche ist, wird deutlich, wenn wir heute mal einen etwas anderen Jahresrückblick wagen. 2012, das Jahr der Israel-Kritik. Lehnen wir uns also ebenso wohlig zurück, schauen in den Himmel und fragen uns, was für antisemitische Taten, Skandale und Skandälchen hat es denn so in den letzten 12 Monaten gegeben? Und was haben wir währenddessen getan? Eine wahllose wie lückenhafte Aufzählung. Sigmar Gabriel vergleicht die Situation der Palästinenser im Westjordanland mit einem Apartheid-Regime, für das es keine Rechtfertigung gäbe. In Frankreich erschießt Mohamed Merah bei einer jüdischen Schule 3 Kinder und einen Lehrer. Grund war nach seinem eigenen Bekunden die Behandlung palästinensischer Kinder durch Israel. EU-Außenministerin Ashton erinnerten diese Morde auch gleich unter anderem an die Situation der Kinder im Gazastreifen. Günter Grass schreibt wenig später das berühmteste Gedicht seines Lebens, was gesagt werden muss. Judith Butler wird der Adorno-Preis der Stadt Frankfurt verliehen, nicht ohne harsche öffentliche Kritik, die ins Zentrum Butlers Einschätzung der Hisbollah als progressive Kraft und ihren Boykottaufruf gegen Israel rückt. Zum selbigen, also zum Boykott, diesmal der Berliner linken Buchtage, ruft auch eine internationale Kampagne auf, nachdem deren Vorbereitungsgruppe, also die Vorbereitungsgruppe der linken Buchtage, den Leica Verlag wegen einem Buch über die Mavi Marmara wiederum boykottiert hatte. Übers ganze Jahr tröpfelten dabei die antisemitischen Kommentare von Jakob Augstein via Spiegel Online in die WG-Zimmer und auf die Facebook-Pinnwände der Republik. Augstein, der immer einen Grund findet, Israel zu denunzieren und seien es auch bloß die Entlassung bei der Firma Schlecker. Ich bin mir sicher, jeder von euch kann irgendwas zu diesem Jahresrückblick noch hinzufügen, gespickt mit einer Anekdote, mit wem er welche Diskussion über was hatte. Denn all diese Ereignisse führten zu einer mehr oder weniger aufgeregten Debatte, wenn schon nicht über Antisemitismus, so doch über den Antisemitismusvorwurf. Ist dieser Vorwurf auch häufig falsch, bleibt dennoch festzuhalten, dass er viel zu selten erhoben wird. Dagegen wird ausführlich diskutiert, wo die Grenzen zwischen Antisemitismus und als legitim erachteter Israel-Kritik verlaufen. Die Kritik des israelbezogenen Antisemitismus ist in einem Land, in dem niemand mehr Antisemit sein will, der sich nicht gerade für die NPD oder für salafistische Gruppen engagiert, doch längst im akademischen, medialen und politischen Mainstream angekommen. Und trotzdem, als Günter Jauch Ende November eine Talkrunde zum israelisch-arabischen Konflikt macht, trägt diese den Titel Auge um Auge, niemals Frieden in Nahost. Seine Redaktion wählt also einen Titel, der offen auf ein antisemitisches Klischee, das der jüdischen Rachsucht, verweist. Im Übrigen ein ganz zentrales Motiv des Antisemitismus, ich würde sagen fast schon ein Kristallationspunkt. Die Redakteure hätten einfach mal Auge um Auge googeln können. Ich habe das heute früh noch mal gemacht. Und sozusagen die ersten Treffer, die man findet, irgendwie bei Wikipedia, ordnen das schon sehr kritisch ein. Die Redakteure wissen wohl auch um die Brisanz der Debatten um Antisemitismus und Israelkritik. Vermutlich gab es da auch vor kurzem eine eigene Talkrunde darüber. Und doch lassen sie das blödeste antisemitische Fettnäpfchen nicht aus, das man sich nur vorstellen kann. Warum? Warum wiederholt sich der Streit um Antisemitismus immer wieder, so als sei er nie geführt worden? Warum geht die Kritik am israelbezogenen Antisemitismus so völlig ins Leere? Zunächst, und das wird der erste Punkt sein, den ich etwas ausführe, bevor ich zu einigen Beispielen der Kritik am israelbezogenen Antisemitismus komme und dann dessen Elemente erläutern werde. Zunächst wird Antisemitismus in der Regel völlig falsch als negative Wahrnehmung von Juden, manchmal auch als Vorurteil oder Ressentiment, aufgefasst. Das geht am Kern des modernen Antisemitismus und eben auch an seiner israelbezogenen Spielart vorbei. Der Antisemitismus ist in erster Linie keine Wahrnehmung von Juden, sondern eine verzerrte Wahrnehmung der Gesellschaft. Macht man sich das nicht bewusst, kann man nicht erklären, warum bestimmte Institutionen oder Personen, zum Beispiel die Börse oder Manager, als jüdisch angesehen werden, obwohl sie es gar nicht sind. Warum es auch Antisemitismus in Ländern gibt, in denen keine Juden leben. Man kann auch nicht verstehen, warum der Antisemit ein so großes Interesse am Juden hat. Antisemiten interessieren sich für Juden und solche, die sie für Juden halten, weil sie Antisemiten sind. Der Antisemitismus geht der Wahrnehmung der Juden also voraus. Menschen sind Antisemiten, weil die Verhältnisse in der bürgerlichen Gesellschaft es ihnen nahelegen. Das würde ich jetzt zunächst ein bisschen ausführen, also den Zusammenhang von Antisemitismus und Gesellschaft, bevor ich dann versuche, das auf den israelbezogenen Antisemitismus anzuwenden. Also, warum lässt sich von einer antisemitischen Gesellschaft sprechen? Inwiefern geht die antisemitische Denkform der Wahrnehmung von Juden voraus? In der Moderne verwandeln sich unmittelbare Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnisse in Vermittelte. An die Stelle von König und Untertan treten Staat und Markt. Die Vermittlung findet statt über Geld-Ware-Beziehungen, also Tauschbeziehungen. Diese werden von vereinzelten Vorgängen zum universalen Prinzip. In dieser universalisierten Zirkulationssphäre tauschen nicht nur Individuen als Staatsbürger, das heißt als Gleiche, sondern es werden auch Äquivalente getauscht, das heißt Waren, die gleich viel wert sind. Der Wert ist die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, die zur Produktion der Ware benötigt wird. Die Individuen sind aber nicht nur freie und gleiche Staatsbürger, citoyens, sie sind auch empirische Privatpersonen, bourgeois. Als solche unterscheiden sie sich. Einige von ihnen besitzen Produktionsmittel, andere nicht. Letztere sind gezwungen, also die, die keine Produktionsmittel besitzen, eine ganz besondere Ware zu verkaufen, ihre Arbeitskraft. Auch für sie bekommt das Individuum ihren tatsächlichen Wert, also die Kosten, die es für ihre Reproduktion benötigt. Aber weil die Arbeitskraft bei ihrer Verausgabung in der Produktion auch selbst Wert produziert, bekommt der Arbeitskraftverkäufer zugleich zu wenig. Prägnant lautet der Widerspruch, so Adorno, dass beim Tausch alles mit rechten Dingen zugeht und doch nicht mit rechten Dingen. Das Prinzip der Äquivalenz sei verletzt, indem es eingehalten wird. Obwohl immer nur Äquivalente getauscht werden, also immer nur Gleiches gegen Gleiches, machen doch einige Gewinne. Für den vereinzelten und doppelt freien Warenhüter, also für uns alle, bedeutet das, er fühlt sich als Verlierer von unverstandenen Prozessen, der Totalisierung der Zirkulationssphäre. Er fühlt sich ohnmächtig gegenüber den ökonomischen Gesetzen, muss Schutz bei der Herrschaft suchen, die doch sein Leid erst ermöglicht. Er sieht sich mit einem dem Tauschakt vorausgehenden Gewaltverzicht konfrontiert, verstößt er gegen das Gewaltverbot und befriedigt seine Bedürfnisse, indem er sich einfach nimmt, was er will, merkt er, dass am Ende der vermittelten Gewalt die unmittelbare steht, in Form von Polizei und Souverän. Beispiele hierfür könntet ihr dem Jahresrückblick von 2011 entnehmen, als in England zahllose ihr Bedürfnis nach Flachbildfernsehern einigermaßen gewaltvoll befriedigten. Entsprechend war dann auch die Reaktion des Staates. In der Rückschau von 2005 könnt ihr lesen, dass auf die massenhafte Rücknahme des Gewaltverzichts in den Pariser Vororten der Souverän mit der Verhängung des Ausnahmezustands reagierte. So schnell kann das gehen. Doch diesen gewaltvollen Konflikt umgehen die Individuen in der Regel. Sie sind vielmehr neidisch auf die, die aus der gesellschaftlichen Vermittlung als Gewinner hervorgehen. Sie versuchen, der Ohnmacht zu entgehen, indem sie sich mit einem machtvollen, vermeintlich souveränen Kollektiv identifizieren, zum Beispiel der Nation. Und sie machen den Gewaltverzicht, zumindest psychisch, in ihrer Fantasie wieder rückgängig. Zu all dem gesellt sich spätestens im Spätkapitalismus ein Gefühl des Überflüssigseins als Reaktion, Zitat, auf die weitreichende Abschaffung von Arbeit unter fortdauernder gesellschaftlicher Unfreiheit. Das beschreibt Adorno bereits in seiner Kritik des Jargons der Eigentlichkeit. Zitat, weil jeder weiß, dass er nach dem Stand der Technik überflüssig wäre, solange um der Produktion willen produziert wird, empfindet jeder seinen Erwerb als verkappte Arbeitslosenunterstützung. Ein vom gesellschaftlichen Gesamtprodukt der Erhaltung der Verhältnisse zuliebe willkürlich und auf Widerruf abgezweigtes. Wem keine Lebenskarten ausgestellt werden, den können Sie prinzipiell morgen wegschicken. Zitat Ende. Die Angst des Überflüssigseins, das Gefühl, das man zum Beispiel kennenlernt, wenn man nach noch so guter Ausbildung sich auf miese Jobs bewirbt, dabei eh schon Kompromisse eingeht und dann noch nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, ich weiß hier, wovon ich spreche, treibt die bürgerlichen Subjekte in die Arme des Staates, entweder in Jobs der Staatsapparate oder eben direkt zum Jobcenter. Ja, doch dazu später mehr. Verursacht wird diese komplizierte emotionale Gemengelage aus Neid, Ohnmacht, Gewaltfantasie und der Einsicht in die eigene Überflüssigkeit von der Form kapitalistischer Vermittlung, die wiederum zwar nicht bewusst, aber doch von den Individuen, genauer gesagt von ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang hervorgebracht wird. Sie wissen das nicht, aber sie tun es, schreibt Marx. Den bürgerlichen Subjekten erscheint ihre Gesellschaft jedoch als etwas Natürliches. Diese Unterscheidung von Wesen und Erscheinung kapitalistischer Verhältnisse hat Marx in seiner Kritik des Fetischs ausgeführt. Gesellschaftliche Beziehungen erscheinen nicht als solche, sondern vergegenständlicht, das heißt als natürliche Eigenschaften, zum Beispiel von Ware und Geld. Sie werden zur zweiten Natur. Und die gerade skizzierte Gefühlslage der Individuen erscheint somit auch unentrinnbar. So ist der Mensch nun mal. Hört ihr dann ständig, wenn es um Konkurrenz geht oder um Egoismus oder so. Zu sehen ist das wohl an jedem Einzelnen von uns. Und es ist berechtigter Grund zum Jammern und zum Selbstmitleid. Es ist wirklich furchtbar und könnte doch so schön, wenn auch schwierig genug sein. Besonders schillernd wird diese emotionale Mischung deutlich an manchen historischen Figuren. Der französische Journalist Emmanuel Carrère hat eine lesenswerte Romanbiografie von Eduard Limonow veröffentlicht, in diesem Jahr erst. Limonow ist eine reale Figur, ein russischer Dichter, der nur dichtet, um berühmt zu werden. Also, um der von ihm wohlverstandenen Überflüssigkeit etwas entgegenzusetzen. Voller Neid schimpft er auf die russischen Literaten, die mehr Erfolg haben als er, allen voran Brodsky und Solzhenitsyn. Diese neidvollen Beschimpfungen sind sehr lesenswert. Doch Limonow bleibt dabei nicht stehen. Er nimmt auch den Gewaltverzicht zurück, versucht Souveränität durch Identität mit einer größeren Idee und Gruppe zu gewinnen. Welche Idee, welche Revolution, welcher Krieg sind Limonow dabei völlig egal. Er überlegt kurz, nach Palästina zu gehen, ohne irgendwas gegen Israel oder den Zionismus zu haben. Fährt dann aber doch lieber auf den Balkan und taucht Anfang der 90er zufällig in einer Doku auf, die ihn nicht nur im Gespräch mit Karadzic zeigt, sondern auch gleich dabei, wie er mit einem Maschinengewehr ziemlich sinnfrei auf Sarajevo ballert. In den 90ern gründet er eine nationalbolschewistische Partei, deren Mitglieder sich Nazboli nennen, also eine Mischung aus Nazi und Bolschewisten. Den ersten Kongress der schnell verbotenen Gruppe ziert ein gigantisches Konterfei von Fantomas. In seinem autobiografischen Roman »Der kleine Dreckskerl« schreibt Limonov, Zitat, »Philosophie beginnt bei der Frage, hau ich ihm eine rein?« Zitat Ende. Hau ich ihm eine rein? Das ist die Frage, die sich die bürgerlichen Subjekte Tag für Tag stellen, weil sie ihre Bedürfnisse aus eigener Kraft nicht befriedigen können und die sie doch immerzu mit Nein beantworten müssen. Macht der skurrile Limonov also vieles sehr deutlich, ist er doch meines Wissens kein Antisemit. Was unterscheidet diese Antisemiten nun von den anderen ja, beschädigten Subjekten in dem Sinne, wie ich es jetzt hier beschrieben habe? Antisemiten bleiben bei der beschriebenen Verzerrung der Wahrnehmung von gesellschaftlichen Verhältnissen als natürlichen Eigenschaften von Ware, Geld und Kapital nicht stehen. Sie erklären bestimmte Aspekte der kapitalistischen Gesellschaft zur natürlichen Eigenschaft der Juden. Der Kapitalismus und der ihnen bestimmende Widerspruch von Konkretem und Abstraktem wird von ihnen auf das Abstrakte, auf Aspekte, die eher der Zirkulationssphäre zuzuordnen wären, reduziert. Der Antisemitismus ist ein vermeintlich antikapitalistischer Angriff auf das Abstrakte, bleibt dabei aber nicht stehen, sondern vergegenständlicht, personifiziert auch die abstrakte Seite des Widerspruchs konkret in der Gestalt des Juden. Der anonyme Prozess der Universalisierung der Zirkulationssphäre wird als das Werk der Juden gewähnt. Die Juden werden beneidet und gehasst, als die Privilegierten, die vermeintlich und tatsächlich vom Formwechsel der Herrschaft profitieren. Auf sie projiziert man eigene Wünsche, die man sich nicht erfüllen kann. Das Ersehnte wird zum Verhassten. Vereinigung mit dem eigenen Bedürfnis gelingt nur noch durch dessen Zerstörung im Einklang mit der Herrschaft. Also Vernichtung von Glück ohne Macht, Lohn ohne Arbeit, Heimat ohne Grenzstein. Der Antisemitismus konstituiert, was Staat und Kapital nicht vermögen, Gemeinschaft. Und schließlich erinnern die Juden daran, dass der Gewaltverzicht, der ja die Bedingung zum Tausch ist, dass der nicht ewig dauern muss, dass es noch einen anderen Weg gibt, schuldenlos zu werden, als sie zurückzuzahlen. Das Pogrom. Wie Detlef Clausen schreibt, Zitat, das falsche Bewusstsein klammert sich an diese Option von Gewalt, die in der Fantasie zum Notrecht in einer ausweglosen Situation wird. Zitat Ende. Antisemitismus ist somit eine sekundäre Bearbeitung von Wünschen und Gefühlen, die sich aus der kapitalistischen Vergesellschaftung ergeben. Doch warum werden diese Konflikte nun gerade auf die Juden wahnhaft projiziert? Auch hierfür gibt es gesellschaftlich-historische Gründe. Bereits in der Vormoderne wird mit den Juden gemacht, was ihnen bis heute vorgeworfen wird. Sie werden von der nichtjüdischen Mehrheit in die Zirkulation gezwungen. So steht nicht das Vorurteil über die Juden am Anfang. Im Anfang war die Tat. Nochmal Zitat Clausen. Es sind gesetzliche Zwangsmaßnahmen, die Urteile über die Juden fällen, bevor sie als sogenannte Vorurteile verinnerlicht werden. Also man muss diese Logik, glaube ich, dass man denkt, Menschen haben Vorurteile gegen Juden und deswegen behandeln sie die schlecht, historisch umdrehen und eben sehen, dass der Inhalt dieser Vorurteile sich aus einer gewaltvollen Zwangsmaßnahme in der Regel ergibt. Also dass man den Juden vorwirft, sie sind Wucherer, liegt eben daran, dass man sie gezwungen hat, nur als Geldverleiher zum Beispiel arbeiten zu können. Der Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Gesellschaft ist somit ein zweifacher. Er ergibt sich aus dem Inhalt der antisemitischen Projektion und aus der Wahl des Objekts des Antisemitismus, den Juden. Übertragen auf den israelbezogenen Antisemitismus der ja nur eine Form des Antisemitismus ist, heißt das nun, so wenig es beim Antisemitismus auf das tatsächliche Verhalten von Jüdinnen und Juden ankommt, so wenig kommt es beim israelbezogenen Antisemitismus auf das Verhalten des jüdischen Staats Israel an. Die Gründe für den Antisemitismus liegen nicht bei den Juden oder bei jüdischen Institutionen, sie liegen in der Verfasstheit der Gesellschaft. Auch israelbezogener Antisemitismus geht der Wahrnehmung Israels voraus. Der Antisemit will Israel vernichten, ohne dass er weiß, was israelische Soldaten in Gaza, jüdische Siedler in Hebron oder israelische TV-Zuschauer bei der Abstimmung zum Eurovision Song Contest tun. Was ich jetzt bisher sozusagen erzählt habe, ist, würde ich sagen, nichts Neues. Das ist so die grundlegende Bestimmung des Antisemitismus. Mein Eindruck ist aber, und wenn man jetzt nicht gerade zum Beispiel dieses Vorurteil, die Juden sind selber schuld am Antisemitismus, vertritt ja eigentlich niemand mehr, der sozusagen nicht selber ein Antisemit ist. Das würden jetzt also sozusagen kaum noch jemand behaupten. Aber mein Eindruck ist, dass das, was eigentlich für den Antisemitismus schon so als in der Kritik des Antisemitismus schon angenommen ist, dass man es immer noch nicht so ganz glaubt, wenn es um den israelbezogenen Antisemitismus geht. Und das betrifft eben auch so linke israel-solidarische Gruppen. Drum versuche ich das hier zu betonen. Also die Kritik am israelbezogenen Antisemitismus müsste genau das, was ich jetzt referiert habe, herausarbeiten. Also welche Aspekte kapitalistischer Vergesellschaftung werden verzerrt wahrgenommen und wahnhaft auf Israel projiziert? Israelbezogener Antisemitismus, und jetzt spoilere ich meinen eigenen Vortrag, ist keine Ideologie im Sinne einer Weltanschauung, er ist als Israelkritik eine Alltagsreligion, deren Bestandteile neben klassischem Antisemitismus, der sekundäre Antisemitismus, Form des Antiimperialismus und eine regressive Staatskritik sind. All diese Bestandteile sind Versuche, dem Ausbleiben der Befriedigung eigener Bedürfnisse, der Ohnmacht, dem aufgezwungenen Gewaltverzicht und dem Gefühl der eigenen Überflüssigkeit zu entkommen. Bevor ich jetzt ausführe, was das bedeutet, wende ich mich zunächst der Frage zu, wie wird der israelbezogene Antisemitismus gegen Werte kritisiert? Und aus einer Kritik an dieser Kritik heraus versuche ich dann zu entwickeln, was man unter israelbezogenem Antisemitismus eigentlich verstehen könnte. Dazu habe ich drei Beispiele ausgesucht. Zum einen ein Zitat aus der Expertenkommission des Deutschen Bundestags zum Antisemitismus, die in diesem Jahr ihren Bericht vorgelegt hat und in der Wissenschaftlerinnen und aber auch Experten und Expertinnen aus der Praxis vertreten sind. Also aus diesem Bericht, dann nämlich ein Artikel des FAZ-Herausgebers Frank Schirmachers und ich nehme den 3D-Test von Nathan Scharansky, der ja auch der Veranstaltung sozusagen seinen Namen verliehen hat. Ich werde dann noch erläutern, was das ist, aber ich würde sagen, das ist eine sehr wichtige Herangehensweise, die ganz viele aufgreifen. Also zunächst zu dem Bericht der Expertenkommission. Diese bestimmt den israelbezogenen Antisemitismus als antizionistischen Antisemitismus. Zitat: Der antizionistische Antisemitismus tritt unter dem Deckmantel einer Ablehnung der Innen- und Außenpolitik des Staates Israel auf, der im Kern aus einer besonderen ideologischen Verzerrung und pauschalen Diffamierung des jüdischen Staats besteht, die sich zugleich traditioneller antisemitischer Stereotype bedient. Dabei lässt sich das eigentliche Motiv für die Aversion gegen Israel einzig in der Tatsache der Existenz eines jüdischen Staates ausmachen. Nicht jede einseitige oder undifferenzierte Kritik an Israel ist jedoch antisemitisch. Das klingt zunächst ganz gut. Wird doch erwähnt, dass es sich bei dieser Form des Antisemitismus um eine besondere ideologische Verzerrung handelt. Doch was das bedeutet, wird im Bericht nicht ausgeführt. Zugleich wird der israelbezogene Antisemitismus als antizionistischer bezeichnet. Mit Ausnahme von religiösen Gründen von Jüdinnen und Juden einen jüdischen Staat abzulehnen, ist der Antizionismus immer die Projektion bestimmter Aspekte von Nationalismus und Nationalstaatlichkeit auf die Juden, denen die nationale Selbstbestimmung verweigert werden soll. Diese Form des Antisemitismus wird nun von Rechtsextremen und Linken als Antizionismus gefasst, also bereits durch die Begrifflichkeit zur Weltanschauung erhöht. Er soll damit zum einen als politische Haltung normalisiert werden, auch in Abgrenzung zum Antisemitismus. Zugleich zeigt die Begriffswahl als Selbstbezeichnung, dass der Antizionismus nicht nur eine Positionierung in einer Frage unter vielen ist, sondern vielmehr für die antizionistischen Antisemiten das Potenzial hat, die Welt zu erklären. Jenseits dieser politischen Lager, also jenseits von, ich würde sagen, eben einer bestimmten linken Strömung, jenseits von Nazis und vielleicht auch noch jenseits von Islamisten, jenseits dieser politischen Lager findet sich ein positiver Bezug auf den Antizionismus, auf den Begriff des Antizionismus jedoch nicht. Durch die Bestimmung des israelbezogenen Antisemitismus als antizionistische Ideologie verharmlosen die Expertinnen den israelbezogenen Antisemitismus zum einen als ein Phänomen von linken Nazis und Islamisten, zum anderen unterstellen sie, er sei eine politische Haltung und damit etwas, das durchaus der Diskussion nicht entzogen ist. Zum bestimmenden Merkmal des israelbezogenen Antisemitismus wird zudem, fasst man ihn als fasst man ihn als Antizionismus eine Ablehnung des Existenzrechts Israels. Längst ist es jedoch zum guten Ton der Antisemiten geworden, Israel großzügig dieses Recht auf Existenz einzuräumen. Als eigentliches Motiv nennen die Experten weiter die Existenz des jüdischen Staates Israel. Doch wie ich bereits versucht habe zu zeigen, ist das Motiv der Antisemiten nicht das Verhalten der Juden. Hier wird von den gesellschaftlichen Ursachen des Antisemitismus geschwiegen. Nicht die Existenz des jüdischen Staates ist das eigentliche Motiv der Antisemiten, sondern bestimmte Aspekte von Staatlichkeit überhaupt, die sie aber ausschließlich am jüdischen Staat sehen und diesem vorwerfen. Schließlich möchte ich noch einen dritten Punkt hervorheben. Bereits aus dieser kurzen Definition wird deutlich, worum es vielen Kritikern des israelbezogenen Antisemitismus eigentlich geht, beziehungsweise was sie einräumen müssen, um ihrer Kritik in einer antisemitischen Gesellschaft in dem von mir beschriebenen Sinne Gehör zu verschaffen. Kritik an Israel ist selbstverständlich möglich. Zitat: Nicht jede einseitige und undifferenzierte Kritik an Israel ist jedoch antisemitisch, heißt es hier. Es muss schon eine pauschale Diffamierung sein. Das ist so falsch, dass nicht einmal das Gegenteil stimmt. Wie Jan mal richtig geschrieben hat, eine Äußerung ist entweder kritisch oder antisemitisch, beides geht nicht. Der Kreis der Experten des Bundestags möchte aber mit Hilfe der Abgrenzung von in der Regel linken oder rechten Antizionisten implizit ein Recht auf Israelkritik betonen. Zum nächsten Beispiel. Bis auf wenige Ausnahmen schlug Günter Grass nach der Veröffentlichung seines antisemitischen Gedichts, was gesagt werden muss, im April 2012 vielstimmige Kritik entgegen. Aus Angst vor einem Antisemitismusvorwurf, so Grass in dem Text, und aufgrund seiner Herkunft, er meint die Deutsche, habe er bislang sich nicht getraut zu sagen, was er nun mit letzter Tinte schreibt. Zitat: Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden. Dies kritisierte Frank Schirmacher, erfolgreicher Autor und Mitherausgeber der FAZ, in einem Artikel vom 5. April in einer für die Debatte um das Gedicht durchaus typischen Art und Weise. Er hält zunächst richtig fest, das Gedicht sei eine Täter-Opfer-Umkehr. Es ginge nicht mehr um Israel und um den Iran, sondern darum, die Chance zu ergreifen, einen Rollentausch vorzunehmen. Es lese sich wie ein nie geschriebener Text eines Widerstandskämpfers von 1934. Zitat Schirmacher: Die Debatte aber müsste darüber geführt werden, ob es gerechtfertigt ist, die ganze Welt zum Opfer Israels zu machen, nur damit ein 85-jähriger Mann seinen Frieden mit der eigenen Biografie machen kann. Im selben Artikel Schirmachers mit dem Titel »Was Grass uns sagen will« Schreibt er aber auch, noch bevor er sich dem Antisemitismus von Grass zuwendet, Zitat, auf den ersten Blick scheint es einfach zu verstehen und harmlos konstruiert. Was gesagt werden muss, das steht in Strophe 7. Die Atommacht Israel gefährdet den Weltfrieden. Es geht um Iran und Israel, um Planspiele, nukleares Potenzial, Antisemitismus, U-Boot-Lieferungen, die Heuchelei des Westens, den Weltfrieden, iranische Atomanlagen, permanente Kontrolle, eine internationale Instanz. Das alles sind Bauteile des politischen Leitartikels. Man kann das diskutieren wie jeden Leitartikel. Man wird dann feststellen, dass, abgesehen von der These, der Staat Israel gefährde den Weltfrieden, Grass keine Einzelmeinung vorträgt. Zitat Ende. Das ist nicht harmlos konstruiert, wie Schirmacher meint. Die Aussage, die Atommacht Israel gefährde den Weltfrieden, ist weder eine Einzelmeinung noch eine These, sondern Ausdruck eines weit verbreiteten antisemitischen Wahns. Sie schließt direkt an das uralte antisemitische Stereotyp vom jüdischen Brandstifter, der hinter allem Übel der Welt steckt. Doch das Muster, das sich hier zeigt, ist typisch für die Debatte um Grass. Dem Schriftsteller wird durchaus treffend ein sekundärer Antisemitismus vorgeworfen, also einer, dessen Motiv die Schuldabwehr nach Auschwitz ist. Andere Aspekte werden jedoch von der Kritik ausgenommen. Sie gelten als Israel-Kritik oder als Meinung, die zwar richtig oder falsch sein kann, aber doch zumindest für diskutabel gehalten wird. Das dritte und letzte Beispiel, das ich ausgewählt habe, ist der 3D-Test von Nathan Sharansky. Sharansky schlägt in seinem Text Antisemitismus in 3D einen Test vor, der hilft, wie er schreibt, legitime Kritik an Israel von Antisemitismus zu unterscheiden. Die 3Ds beziehen sich dabei auf Dämonisierung, Delegitimierung und doppelte Standards. Liegt eine Dämonisierung bei der Beschreibung Israels vor, zum Beispiel indem Israel als Nazistaat bezeichnet wird, so ist das antisemitisch. Wird Israel delegitimiert, zum Beispiel indem sein Existenzrecht abgesprochen wird, so ist das antisemitisch. Werden Israel Dinge vorgeworfen, die an anderen Staaten nicht kritisiert werden, so ist das antisemitisch. Mit diesen Beispielen wirken Sharanskys Überlegungen einleuchtend. Juden werden im Antisemitismus tatsächlich dämonisiert. Sie erscheinen den Antisemiten als das Unglück der Welt. Antisemiten möchten tatsächlich, dass ausschließlich der jüdische Staat aufhört zu existieren. Und wenn gesellschaftliche Konflikte auf Israel projiziert werden, ist das tatsächlich antisemitisch und könnte als doppelter Standard bezeichnet werden. Diese Unterscheidung zwischen Israel-Kritik und israelbezogenem Antisemitismus wird daher von vielen Kritikern des israelbezogenen Antisemitismus angeführt. Ich habe das selber auch schon so gemacht. Teilweise in etwas variierter Form. Doch so einfach ist es nicht. Denn weder doppelte Standards noch Dämonisierung oder die Delegitimierung sind per se antisemitisch. Nicht einmal dann, wenn sie sich direkt auf Israel beziehen. Zwar sind ebenso wenig der Kontext oder die Intention einer Tat entscheidend für die Frage, ob diese antisemitisch ist. Jeder kann ein Antisemit sein, auch ohne es zu wollen oder zu wissen. Doch damit ein doppelter Standard, eine Dämonisierung und die Delegitimierung antisemitisch sind, muss es sich schon um eine besondere Form dieser Muster, und jetzt wird es tautologisch, nämlich um eine antisemitische handeln. Die Gefahr, die besteht, wenn man Sharanskys Vorgehensweise übernimmt, ist zum einen, dass unterschiedliche Formen der Dämonisierung oder der doppelten Standards dem Antisemitismus gleichgestellt werden, sich also jeder dem Ressentiments entgegenschlagen, als Jude von heute fühlen kann. Zum anderen entsteht die Illusion, schon allein durch die Bestimmung, was gesagt werden dürfe und was nicht, könnte der Antisemitismus bekämpft werden. So verschiebt sich vielleicht die Grenze des Sag- und Schreibbaren, nur ändert sich wenig an der antisemitischen Einstellung der Individuen. Was Adorno für die Kritik des Jargons der Eigentlichkeit formulierte, müsste auch für die Kritik des israelbezogenen Antisemitismus gelten. Zitat, kein Index verborum prohibitorum, also keine Liste verbotener Wörter, ist denn auch anzulegen, sondern ihrer Sprachfunktion im Jargon nachzugehen. Die Worte werden zu solchen des Jargons erst durch ihre Konstellation. Zitat Ende. Dem 3D-Test bestehen die Antisemiten bewusst und unbewusst längst durch die, Zitat Adorno nochmal, Technik der Anspielung, die verschweigt, worin sie geheimes Einverständnis erwartet. Zugleich spielt man durch das Aufstellen solcher Regeln dem Antisemitismus in die Hände. Kritische Selbstreflexion soll hier ersetzt werden durch Standards, die Kraft der eigenen Autorität festgelegt werden sollen. Von der Befreiung der Gedanken von der Herrschaft ist nichts zu spüren. Reflexives Urteilen wird auch durch den 3D-Test ersetzt, durch bloße Subsumption unter die herrschende Meinung. Also was ich hier meine, es ist ja nichts gewonnen, wenn man jetzt irgendwelche Regeln aufsetzt, die von allen akzeptiert werden und dann so nachgekaut werden. Es ginge ja darum sozusagen, dass die Leute reflektieren, warum bestimmte Formen der Kritik an Israel mit Israel eigentlich nichts zu tun haben, sondern mehr mit ihrer eigenen Lebenswirklichkeit. Ich fasse meine Überlegungen nochmal zusammen. Israel-bezogener Antisemitismus wird häufig als geschlossenes Weltbild kritisiert, zum Beispiel als Antizionismus. Zudem wird er häufig auf sekundären Antisemitismus reduziert, also auf den Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Dagegen wird Israel-Kritik, an die jedoch bestimmte Anforderungen gestellt werden, als legitime Kritik oder politische Meinung von der Kritik nicht nur angenommen, nicht nur ausgenommen, ihre Berechtigung wird sogar explizit betont. Dass etwas so Selbstverständliches wie die Möglichkeit der Kritik an israelischer Politik ständig betont werden muss, erscheint mir seltsam. Eine Kritik der gesellschaftlichen Ursachen, die zu israelbezogenem Antisemitismus führen, findet sich dagegen kaum. Vielmehr wird durch den Versuch, bestimmte Debattenregeln zu etablieren, der Eindruck erzeugt, Antisemitismus sei lediglich ein Diskurs und habe keine im weitesten Sinne materiellen Ursachen. Wie müsste nun aber eine Kritik des israelbezogenen Antisemitismus eigentlich aussehen? Was sind die Elemente des israelbezogenen Antisemitismus? Und damit komme ich sozusagen zum dritten und letzten Teil. Aus dem israelbezogenen Antisemitismus als Antizionismus, das heißt als zwar antisemitische, aber eben doch Ideologie, ist längst der israelbezogene Antisemitismus als Israelkritik, das heißt als Alltagsreligion geworden. Man muss keine Texte lesen, muss sich nicht in irgendeiner Form weiterbilden, um Antisemit zu werden. Das klappt von ganz allein. Dieser Begriff der Religion des Alltaglebens stammt von Marx. Er bezeichnet die, Zitat, Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse, die Personifizierung der Sachen und Versachlichung der Produktionsverhältnisse, nach der die Welt verzaubert, verkehrt und auf den Kopf gestellt ward. Die bürgerliche Gesellschaft erscheint den Individuen verzerrt. Diese Verzerrung ist die Alltagsreligion. Detlef Clausen wendet diesen Begriff auf die nochmals verzerrte Wahrnehmung der verzerrten Realität an, auf den Antisemitismus. Das werde ich jetzt ein bisschen erklären. Die Säkularisierung, so schreibt Clausen, sei in der modernen bürgerlichen Gesellschaft missglückt. Um sich in ihrem Alltag, der von Prozessen bestimmt ist, in die sie keinen Einblick haben und die sie auch nicht beeinflussen können, zurechtzufinden, nimmt die Wahrnehmung der Individuen die Form von Stereotypen und Projektionen an, die aber von ihnen nicht als solche erkannt werden. Diese Stereotype werden nun zu einem System zusammengeschlossen, der Alltagsreligion. Clausen, Zitat, dieses System vereinheitlicht die fragmentierten Eindrücke zu einem praktischen Glauben, der die Menschen ihren Alltag in dem Bewusstsein bewältigen lässt, sie hätten alles im Griff und nichts Menschliches sei ihnen fremd. Alltagsreligion macht aus Meinungen ein gegen Aufklärung resistent gewordenes System. Um sich als System zu erhalten, muss es sich absperren gegen den kritischen Gedanken. Zitat Ende. Die Alltagsreligion bietet Orientierung und Kontinuität in der Unübersichtlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft. Sie bietet Lösungsmöglichkeiten, wie komplizierte Situationen ohne nachzudenken verarbeitet werden können. Der gesellschaftliche Gesamtzusammenhang, der die Individuen ohnmächtig zurücklässt, kann mit dem Antisemitismus als Alltagsreligion interpretiert und scheinbar verstanden werden. Dies ist, anders als die Übernahme einer Ideologie im Sinne einer Weltanschauung, ein unbewusster Prozess. Die Menschen fühlen sich nicht als Antisemiten. Die Alltagsreligion Antisemitismus braucht kein Glaubensbekenntnis, keine Heilige Schrift und keine Gottesdienste. Man wird ja wohl noch sagen dürfen, ich bin ja kein Antisemit, aber das sind die ständig wiederholten Gebete dieser Alltagsreligion. Mit diesen Individuen lässt sich nicht über Israel, israelische Politik oder den israelisch-arabischen Konflikt sinnvoll diskutieren. Ihre Antwort lautet stets, ja, aber. Der engagierte Debattenteilnehmer, der meint, sich als Politikberater für Israel aufspielen zu müssen, der denkt, die Beschäftigung mit dem Nahostkonflikt bringe Erhellendes für die Auseinandersetzung mit dem allgegenwärtigen Hass auf Israel. Dieser gutwillige Anti-Antisemit hat die Logik, dass die Juden schuld am Antisemitismus seien, längst akzeptiert. Antisemiten machen den Juden zum Vorwurf, dass sie dieselben Arschlöcher wie alle anderen sind. Dem entgegnen viele mit dem zum Scheitern verurteilten Bemühen, zu beweisen, dass Juden keine Arschlöcher sind. Man behauptet, Israel würde andere Staaten nicht mit der Atombombe bedrohen. Man redet davon, dass Israel ein Existenzrecht, ein Homosexueller im jüdischen Staat die gleichen Möglichkeiten wie ein Heterosexueller habe. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und so befeuern diese selbstgeglaubten Lügen den antisemitischen Wahn der Israel-Kritiker nur noch. Selbst wenn der anti-antisemitische Diskutant zutreffende Argumente vorbringt, wird er an den Grenzen der Aufklärung scheitern. Mit einem »Sorry, meine Meinung« regeln sich die Individuen gegen Widersprüche hermetisch ab. Denn, jetzt wieder Adorno, Zitat, »was einer für eine Meinung hat, wird als sein Besitz zu einem Bestandstück seiner Person. Und was die Meinung entkräftet, wird vom Unbewussten und Vorbewussten registriert, als werde ihm selber geschadet.« Ihr kennt es vielleicht selber, wenn ihr irgendeine Position vertretet und jemand widerspricht euch, selbst wenn man es sozusagen auf einer rationalen Ebene vielleicht dem zustimmt, aber es fällt einem doch schwer. Und so einem Israel-Kritiker geht es da, glaube ich, noch viel stärker so. Im antisemitischen Meinen wird in der Fantasie ständig Gewalt ausgeübt. Das ist so attraktiv, dass man mit der Anstrengung des selbstreflexiven, kritischen Denkens dagegen nicht ankommt. Die Israel-Kritiker verstehen unter Antisemitismus eine unberechtigte Aggression gegen Juden. Ihre Aggression gegen Juden als Juden erscheint ihnen aber als berechtigt. Das beschreiben schon Horkheimer und Adorno in den Elementen des Antisemitismus. Zitat, wenn der Bürger schon zugibt, dass der Antisemit im Unrecht ist, so will er wenigstens, dass auch das Opfer schuldig sei. Dies wird von den gängigen Formen der Kritik am israelbezogenen Antisemitismus noch bestärkt, indem die Israel-Kritik vom Vorwurf des Antisemitismus pauschal freigesprochen wird oder aber vermeintlich klare Grenzen zwischen Antisemitismus und Kritik definiert werden. Das Spezifische am Antisemitismus als Alltagsreligion ist zudem die konformistische Rebellion, die er darstellt. Er versucht, sich immer eins zu machen mit der Herrschaft. Hat er zwar Ressentiments gegen den Staat, der macht ja gar nichts, der vertritt unsere Interessen ja gar nicht, so richtet er seine Wünsche doch zugleich immer nur an die Herrschaft. Als Feind braucht die Alltagsreligion somit etwas, was schwächer ist als staatliche Autorität und Gewalt, den Juden. Oder aber den jüdischen Staat. In diesem Sinne ist die Israel-Kritik tatsächlich legitim, anerkennungswürdig aus der Perspektive des eigenen Staats und Kollektivs. Legitimität ist ohne die Kategorie der Herrschaft gar nicht denkbar. An dem Punkt, wo Kritik anfängt, legitim zu sein, hört Kritik auch auf, kritisch zu sein. Die Individuen sind mit dem Gewalttabu und der Verletzung der eigenen Souveränität konfrontiert, können ihre Bedürfnisse nicht befriedigen und lassen die daraus entstehende Wut doch nicht am eigenen Staat, am eigenen Souverän aus, sondern an einem zwar als mächtig, aber zugleich doch schwach vorgestellten, dem Staat Israel. Die Juden sind ideale Objekte der Ambivalenz, mächtig und schwach zugleich. Es darf straflos geschlagen werden, und man tut ein gutes Werk dabei. So beschreibt Clausen die Logik der Antisemiten. Das trifft auch auf Israel und den Antisemitismus zu, der sich im Namen von Frieden und Menschenrechte auf den jüdischen Staat bezieht. Wobei gibt der israelbezogene Antisemitismus nun aber Orientierung? Wofür gibt er Halt? Das ist die Frage, die sich eine Kritik stellen muss, will sie nicht dem Ja-Aber-Antisemitismus auf den Leim gehen. Um zu verstehen, wie es in den Israel-Kritikern denkt, beschäftigt man sich am besten erst gar nicht mit dem jüdischen Staat. Die Kritik des israelbezogenen Antisemitismus müsste vielmehr beim Versuch der bürgerlichen Individuen, sich in ihren jeweiligen Staat einzufühlen, beginnen. Also bei dem Versuch, die eigene Ohnmacht zu überwinden, indem man den Schutz der Herrschaft sucht und auf die Identität zu einem Kollektiv pocht, um somit Zugang zur Souveränität zu erlangen. Das versuche ich jetzt im Hinterkopf zu behalten, wenn ich im Folgenden vier Elemente des israelbezogenen Antisemitismus abschließend kurz anreißen möchte, nämlich den gewöhnlichen Antisemitismus, der oft in verdeckter Form sozusagen vorliegt, wenn er sich auf Israel bezieht, zudem Antiimperialismus, sekundärer Antisemitismus und regressive Staatskritik. Israel wird von den Antisemiten sowohl als kollektiver Jude als auch als Jude unter den Staaten wahrgenommen. Also erstens, als jüdisches Kollektivsymbol ist Israel zunächst Objekt von gewöhnlichem Antisemitismus. Israel rückt hier umso mehr in den Fokus, seit nach Auschwitz Antisemitismus in Westeuropa jegliche Akzeptanz verloren hat. Niemand will mehr Antisemit sein. Das gesellschaftliche Verbot, sich antisemitisch zu äußern, wird mit vermeintlich nicht antisemitischen Äußerungen über Israel umgangen. Israelbezogener Antisemitismus dient der politischen Mitte oder der Linken als Camouflage ihres Antisemitismus. Dennoch werden häufig kaum verhohlen klassische antisemitische Stereotype auf Israel bezogen. Israel wird vorgeworfen, ein Kindermörder zu sein oder palästinensisches Trinkwasser zu vergiften. Zweitens, ebenfalls als jüdisches Kollektiv wird Israel zum Objekt des sekundären Antisemitismus. Der sekundäre Antisemitismus ist also eine Form der Schulterabwehr, das hatte ich ja auch schon gesagt, bei der Juden nicht trotz, sondern wegen Auschwitz gehasst werden. Die Erinnerung an Auschwitz steht dem Antisemiten in seinem Versuch, eine positive, zum Beispiel nationale Identität aufzubauen, im Wege. Die Juden werden als entäußerte moralische Instanz imaginiert. Der oft unbewusste Wunsch nach einer Wiederherstellung nationalistischer Allmacht kann nicht erfüllt werden, solange nicht auch der letzte Jude vernichtet ist. Zudem unterstellt der Antisemit dem Juden den Wunsch nach Rache. Dass diese ausbleibt, dass ein so ungeheuerliches Verbrechen wie die Vernichtung der europäischen Juden für die Deutschen ungestraft bleibt, kann der Antisemit nicht verstehen und nicht glauben. Es macht ihm Angst. Mit dem sekundären Antisemitismus geht oft eine Täter-Opfer-Umkehr und die Relativierung der NS-Verbrechen einher. Aus den Israelis werden die neuen Nazis, ihre gewaltvollen Auseinandersetzungen mit den Palästinensern werden zum Vernichtungskrieg. Drittens, als jüdisches Kollektiv, nämlich als Nation, aber auch als Staat, wird Israel dagegen von einem dritten Element des israelbezogenen Antisemitismus wahrgenommen, dem Antiimperialismus. Diese Mischung aus Ökonomismus und moralisierender Kritik geht einher mit einem rebellischen linken Nationalismus. Der Antiimperialismus ist die Grundlage des Antizionismus. Das Modell des Antiimperialismus ist einfach. Herrschaft wird auf Fremdherrschaft, Kapitalismus auf fremde Ausbeutung, Ideologie auf geschickte Täuschung reduziert. Thomas Hauri nennt drei Strukturprinzipien des antiimperialistischen Weltbildes, welches in Form des Marxismus-Leninismus zur Legitimationsideologie der realsozialistischen Staaten wurde. Es setzt auf Personifikation, auf manichäische Gut-Böse-Schemata sowie auf Identifikation mit einem nationalen oder völkischen Kollektiv. Ist dies bereits strukturell antisemitisch, wird es zum offenen Antisemitismus, wenn diese Schablone auf den israelisch-arabischen Konflikt angelegt wird. Das palästinensische Volk wird von den Antizionisten affirmiert, dem Jüdischen wird abgesprochen, ein Volk zu sein. Politisch spielt der offene Antizionismus heute in Deutschland keine Rolle mehr. Als Alltagsreligion hat er sich jedoch bewahrt, wird Israel häufig noch als ausschließlich aggressiver Staat wahrgenommen und spielt bei dieser Wahrnehmung die israelische Bevölkerung keine Rolle. Der israelische Historiker Shlomo Sand konnte mit seinem Buch »Die Erfindung des jüdischen Volkes« in Deutschland einen Bestseller landen. Schließlich wird Israel als jüdischer Staat wahrgenommen. Israelbezogener Antisemitismus ist immer auch ein staatsbezogener Antisemitismus, also eine Form der regressiven Staatskritik. In ihrer Überflüssigkeit längst ihrem nationalen Wohlfahrtsstaat auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, müssen die Staatsbürger Aspekte moderner Staatlichkeit, die ihnen Angst machen, vom zugleich vermeintlich und tatsächlich eigenen Staat abspalten. Grundlegend für den bürgerlichen Staat ist die Vermittlung von Recht und Souveränität, die zugleich ein Widerspruch zwischen Gesetz und Willkür ist. Diesen Widerspruch aufzuheben, das ist aber der Versuch der Antisemiten, wenn sie den eigenen Staat nicht bloß als Nation, sondern auch als Rechtsstaat affirmieren und dessen notwendige Kehrseite, die Souveränität, die auf Gewalt beruht, lediglich an Israel kritisieren. Die positive Besetzung von Staat und Recht, so Christian Thalmayr, sei vergleichbar mit dem Stockholm-Syndrom, wie in der Polizeipsychologie eine Unaufrichtigkeit aus Angst, also eine Identifikation mit dem Entführer als Heilungsversuch von Geiseln im Zustand der Demütigung und drohender Verzweiflung bezeichnet wird. Die Staatsaffirmation auch jenseits des Nationalismus ist mit Thalmayr, der dieses Stockholm-Syndrom auf die Liebe zum Recht bezieht, Zitat, nur als ambivalente und abgesunkene Identifikation mit dem Aggressor, näher als Einstimmung in den einstweilen als Rechtsstaat auftretenden Souverän möglich. Dessen Verfügungsgewalt über Leben und Tod würde alle seine Vorstellungen begleiten müssen, würde sich das Individuum nicht gegen die latente Todesdrohung des kapitalen Souveräns ständig abdichten. Zitat Ende. Diese Abdichtung geht einher mit einer antisemitischen Projektion auf den jüdischen Staat. Mit Israel soll die Souveränität vernichtet und so eine Welt des Friedens und der Rechtsstaatlichkeit geschaffen werden. Israel ist also nicht nur Objekt von Antisemitismus, weil es als jüdisches Kollektivsymbol wahrgenommen wird und sich hier vermeintlich sanktionslos antisemitische Stereotype äußern lassen. Israel ist in seiner staatlichen Verfasstheit auch der Jude unter den Staaten. So, ich habe nur noch eine knappe Seite, das ist gleich geschafft. Der israelbezogene Antisemitismus ist also keine Ideologie, er ist in Form der Israelkritik Alltagsreligion. Als solche ist er nicht bloß eine falsche Wahrnehmung des Staates Israel, vielmehr gibt er den Individuen in einer Welt, in der sie sich nicht zurechtfinden, in der sie ihre Bedürfnisse nicht befriedigen können, in der sie ohnmächtig sind, eine wahnhafte Orientierung und ein Gefühl von Macht. Das macht es auch so witzlos, ihn mit Formulierungsregeln wie dem 3D-Test beherrschen zu wollen. Mühelos macht der Israel-Kritiker aus dem faschistischen Staat den Apartheid-Staat, aus dem künstlichen Staat, aus der Retorte die Wagenburg, aus der Forderung, Israel aufzulösen, wird die Forderung der Einstaatenlösung, wenn es nur die Autorität so will. Der Versuch, positiv eine Grenze zwischen Kritik an israelischer Politik und Antisemitismus zu ziehen, muss scheitern. Was israelbezogener Antisemitismus ist, lässt sich immer nur durch die Kritik des israelbezogenen Antisemitismus bestimmen. Es lässt sich nicht sagen, wann eine Aussage über Israel antisemitisch ist, es lässt sich nur sagen, wenn sie es ist. Wer will, dass Auschwitz sich nicht wiederholt, nichts Ähnliches geschieht, der muss in der Welt von Staat und Kapital auf die Gewalt reflektieren. Eine Gewalt, in deren Vermittlung durch Staat und Kapital doch noch etwas von dem aufscheint, das sie überflüssig machen könnte. Antisemiten muss man anzeigen, wenn das geht. Regierungen, die U-Boote an Israel liefern, muss man unterstützen. Wenn das getan ist, wenn der Rückfall in die Barbarei nicht unmittelbar droht, wenn man sich auf den Gewaltmonopolisten zur Verhinderung des Pogroms verlassen kann, dann müssen die gesellschaftlichen Prozesse in den Blick genommen werden, deren verzerrte Wahrnehmung auch den israelbezogenen Antisemitismus ausmacht. Kritik des israelbezogenen Antisemitismus in seiner aktuellen Form, der Alltagsreligion der Israelkritik, muss immer auch Kritik der antisemitischen Gesellschaft sein. Ich danke euch.